Was hat es auf sich mit Rohstoffländern? Wenn da von solchen rohstoffreichen Ländern, rohstoffexportierenden Ländern, Rohstoffländern halt die Rede ist, dann meint es überhaupt nicht bloß, dass es bei denen geologisch einiges zu finden gibt und einiges gefunden worden ist und auf deren Böden dann günstiger Klimate vielleicht besonders gut was wächst. Es meint nicht diesen Naturumstand der dortigen Territorien. Und wenn dieses Rohstoffexportieren bei Ländern unterstrichen wird, muss man sich auch mal klar machen, auch Deutschland exportiert den einen oder anderen Rohstoff. Sowieso agrarische, aber auch mineralische, bei manchen Salzen, Düngervorprodukten und so haben sie auch was zu exportieren. Aber nie würde irgendeiner von den Wirtschaftsexperten Deutschland ein Rohstoffland deswegen nennen, weil von hier aus auch Rohstoffe exportiert werden und gefunden werden. Rohstoffland, das meint von vornherein, dass die Wirtschaft eines ganzen Landes, die Bewirtschaftung eines ganzen Landes, sich im Wesentlichen, ja mehr oder weniger ausschließlich, darum dreht, dass Rohstoffe dort gefördert werden, dass Rohstoffe dort angebaut werden und dass sie exportiert werden. Nur bei Ländern, bei denen sich die Wirtschaft darin erschöpft, beziehungsweise wo alles sonstige wirtschaftliche Leben daran hängt, dass das läuft, da redet man von Rohstoffländern und da sind wirklich die Musterfälle in Afrika zu Hause, bei den Rohstoffländern in Asien und Lateinamerika, muss man sagen, gibt es dann doch schon eine gewisse Schritte der Befreiung aus dieser einseitigen Festlegung auf den Status des Rohstofflandes. Dass es sowas gibt, dass die Nationalökonomie, wenn man sie denn überhaupt so nennen will, ganzer Länder sich im Wesentlichen darum dreht und darin erschöpft, dass Rohstoffe freigesetzt und exportiert werden. Das ist wirklich erklärungsbedürftig. Erst recht erklärungsbedürftig ist, wenn einem das auch noch geradezu als Paradox dargestellt wird. Bei den deutschen Rohstoffstrategen heißt es zum Beispiel so: Auch Entwicklungs- und Schwellenländer verfügen über zahlreiche fossile und mineralische Rohstoffe, die am Weltmarkt stark nachgefragt werden. Doch in vielen Entwicklungsländern trägt der Rohstoffreichtum nicht zur nachhaltigen Entwicklung bei. Darüber lohnt es sich mal ein paar Gedanken zu verlieren. Erstmal ist dieser Befund, der da, nehmen wir es mal als Befund, für sich eine ganz schöne Widerlegung zu diesem idyllischen Marktbild von oben, aus demselben Papier, wo da gefaselt wurde, im Markt gleicht sich immer alles aus, Angebot und Nachfrage, beide Seiten kommen zueinander, dann ist da Gleichgewicht und so von wegen. Der Rohstoffmarkt scheint von ziemlich entgegengesetzten Parteien betrieben zu werden. Da stehen auf der einen Seite Nationen in diesem anspruchsvollen Weltwirtschaftsstatus von Industrie- und Exportnationen und auf der anderen Seite eben dieser eigentümliche Typ von Staat, dessen nationale Bewirtschaftung eben sich im Wesentlichen um nichts anderes als Rohstoffe dreht. Der nicht vom Fleck kommt, wegkommt von diesem Status. Aber warum ist es so? Präsentiere ich mal ein paar Punkte zur Erklärung. Das ist erstens deswegen so, weil Rohstoffreichtum überhaupt kein Reichtum ist. Und weil Rohstoffreichtum schon gleich kein Reichtum im Kapitalismus ist. Da kann man zwar sagen, manche Landstriche hat die Natur reichlich mit speziellen Quellen für Reichtum ausgestattet. Unter der Erde, auf der Erde. Aber ohne Arbeit wird nirgendwo etwas zu Reichtum. Zudem aber, im Kapitalismus ist auch bearbeiteter, geförderter und freigesetzter Rohstoff noch lange kein Reichtum. Im Kapitalismus zählt nämlich als Reichtum nur, was sich wirklich mit Gewinn zu Geld machen lässt. Nach der Seite hin ist die Rede von den rohstoffreichen Ländern also einfach eine Ideologie. Zweiter Punkt. Rohstoffe mit Gewinn zu Geld machen, das kostet in dieser Wirtschaftsweise des Kapitalismus zuallererst mal Geld. Und zwar einiges. Da muss nämlich als erstes Mal eine politische Gewalt, eine staatliche Hoheit und ihre Behörden finanziert sein, die dafür sorgen, dass Investoren, ob das nun heimische oder auswärtige sind, ist an der Stelle ganz egal, dass Investoren langfristig in diesem Landstrich unter dieser Hoheit garantiert ist, dass ihnen Land exklusiv zur Verfügung steht, exklusiv zur geschäftlichen Ausbeute als Mine zur Verfügung steht, exklusiv zur Ausbeutung als Plantage zur Verfügung steht. Sonst stecken die nämlich ihr gutes Geld nicht in so langfristig umschlagende Investitionen. Diese Gewaltfrage, exklusive Zugriffsrechte auf ganze Landstriche, das ist die Bedingung sine qua non kapitalistischer Geschäftstätigkeit und die kostet im Kapitalismus als erstes mal Geld. Da muss zweitens Kapital in einen Produktionsapparat investiert werden, der dann eben der Umwandlung von Rohstoff in Handelsware dient. Und es muss Kapital in eine Infrastruktur gesteckt werden, die für den Abtransport der Handelsware dorthin zur Verfügung steht, wo sich das Zeugs zu Geld machen lässt. Es muss sogar Geld für die Arbeitskraft bedürftiger Leute vorhanden und ausgegeben werden. Das ist allerdings die leichteste Übung. All das Geld braucht so ein rohstoffreiches Land erstmal und hat es nicht, sondern will es doch aus den Rohstoffen erst machen. Und das ist ein Bedarf nach Geld für das Aufziehen einer kapitalistischen Rohstoffexportindustrie, das von vornherein ein Bedarf nach auswärtigem Geld ist. Ein Bedarf nach Dollar, ein Bedarf nach Euro. Aus einem ganz einfachen Grund. Die erforderlichen Herrschaftsmittel für so einen Staat und auch die erforderlichen Produktionsmittel, die gibt es nur zu kaufen in den kapitalistischen Industrienationen. Also muss man deren Geld haben, um überhaupt was in Gang zu setzen. Dritter Punkt. Dieser nationale Devisenbedarf, der steht also fest und der bleibt natürlich für das laufende Betreiben einer solchen Herrschaft und einer Rohstoffökonomie bestehen. Wenn es denn gelingt, die überhaupt als kapitalistische Unternehmung in Schwung zu bringen. Der Devisenbedarf bleibt also stehen. Die Geldquelle dafür, die ein Rohstoffland hat, ist aber daran gemessen sehr prekär. Der Rohstoffexport ist eine prekäre Geldquelle, in gewisser Weise immer unangemessen gegenüber dem Devisenbedarf dieser Rohstoffländer und übrigens auch wegen dieses Devisenbedarfs der Rohstoffländer wird sie sehr unangemessen. Denn da steht es ja so, das, was solche Rohstoffländer wollen, Rohstoffe exportieren und damit Weltgeld einnehmen, das müssen sie auch unbedingt. Der Geldbedarf steht ja vorweg fest. Das müssen sie auch unbedingt. Die müssen also verkaufen, um ihre Geldquelle überhaupt in Gang zu bringen und aufrechtzuerhalten. Die Käufer aber sind in einer anderen Position. Die importierenden Dollar, Euro und wie sie auch sonst heißen, Kapitale, die machen ihre Nachfrage nach dem Dreck ganz und gar abhängig von ihren Rentabilitätskalkulationen und deren Stand. Also gibt es diese Nachfrage erstens je nach ihrer Konjunkturlage. Mal mehr, mal weniger. Mal Aufschwung, mal Abschwung, mal Krise. Und zweitens, es gibt diese Nachfrage nur unter dem Gesichtspunkt, die Rohstoffkosten müssen sich für diese Kapitale rechnen. Und das heißt, solche Kapitale setzen die Macht ihres Kapitalvorschusses dauernd dafür ein, den Rohstoffverbrauch zu ökonomisieren, um bei sich die Kosten zu senken. Also im Verhältnis zu ihrem Wachstum weniger Rohstoffe bezahlen zu müssen. Und sie haben in der Macht ihres Kapitals auch immer das Mittel, Rohstoffe, die sich nicht rechnen, durch Substitute zu ersetzen. Und das macht alles zusammengenommen den Markt für Rohstoffe, für die Rohstoffländer zu einer prekären Angelegenheit. Die Rohstoffpreise schwanken mit den Geschäftszyklen in den Kapitalmetropolen, während ihr Devisenbedarf steht. Und die Rohstoffpreise sinken der Tendenz nach sogar, selbst dann, wenn in den Kapitalmetropolen das Wachstum brummt. Und wenn dann auch noch die Industrieländer zusammen mit ihren sehr potenten Kapitalen den Globus dauernd daraufhin prospektieren und erschließen, zusätzliche Rohstoffquellen zu erschließen, auch zusätzliche Rohstofflieferanten und Rohstoffländer zu erschließen, dann kommt auch noch das dazu. Immer mehr Rohstoffländer und immer mehr Rohstofffundstätten konkurrieren gegeneinander um diese Weltmarkteinnahme mittels Rohstoff. Die konkurrieren mit dem einen Mittel, das ihnen überhaupt offen steht, mit Menge um mehr Geldeinnahme. Und das ist eine Marktlage, die Abnehmer jetzt auch noch von der Angebotsseite der Rohstoffe her zu Preissenkungen ermächtigt. Daraus kommt viertens ein sehr eindeutiges Resultat. Diese Rohstoffländer sind alle mit Devisenbedarf gestartet, haben ihre Weltmarktkarriere gemacht zu Schuldenländern. Was ist das schon wieder? Schuldenländer. Das sind nicht die Staaten mit den höchsten Schulden. Da schafft Europa, da schaffen die USA ganz andere Summen als so Staaten in Afrika. Das sind nicht mal die Länder mit den höchsten Auslandsschulden. Schuldenländer sind Länder, die Schulden, und zwar Auslandsschulden haben, die aber keinen Kapitalismus auf dem eigenen Standort haben, der aus solchem Kredit Kapitalwachstum macht, mit dem sich die Schulden bedienen lassen, mit dem sich in Zukunft sogar größere Kredite nehmen und bedienen lassen. Das sind Schuldenländer. Diese Schuldenländer haben nur Schulden und Rohstoffreichtum. Wir haben hier 1999, und der Gegenstandpunkt hat damals in der, ich weiß nicht mehr genau in welcher Ausgabe, 1999 jedenfalls, diesen Schuldenerlass der G7-Staaten erläutert. Und da gab es eine sehr interessante Kennziffer, die Schuldenländer charakterisiert. Und zwar, die großen Industrieländer haben diese Kennziffer zugrunde gelegt für ihre Entscheidung. Die Kennziffer hieß das Schuldenexportverhältnis. Ist S zu E größer oder kleiner 1? Also wie ist das Verhältnis von Schulden zu Exporten? Das waren die Kennziffer, mit denen waren diese Länder vollständig beschrieben und eingeordnet. Es gab dazu auch noch den schönen Ausdruck, wie steht es um die Schuldentragfähigkeit bei diesen Ländern? Wie weit sind sie in der Lage, mit den Exporten, die aus ihnen herausgehen, für die Schulden, die bei ihnen aufgelaufen sind, gerade zu stehen? Das ist ein ebenso schlichtes wie brutales Charakterisieren der Ökonomie dieser Staaten. Da haben die damals entschieden, naja, wo die Schulden im Verhältnis zum Export größer als 1 sind, da erlassen wir denen ein bisschen Schulden, damit sie die Schulden tragen können. Und wo die Schulden im Verhältnis zum Export kleiner als 1 sind, da können sie sie ja sowieso tragen. Das war der großartige Schuldenerlass. Und das ist eigentlich das fertige Rohstoffland. Ein Land, das jetzt endgültig seine Rohstoffe exportieren muss, weil es Schulden bedienen muss. Fünftens, und damit komme ich mit der Charakterisierung und Erklärung dieser Länder zum Schluss, sind in diesen Ländern, die so verfasst sind, sehr mächtige Gründe für zwei Folgewirkungen im Land installiert. Nämlich für Machtkampf und für Massenverelendung. Für Machtkampf aus folgendem Grund. Wenn das auswärtige Geld, die Dollars, die Euros, die man auf dem Rohstoffmarkt über die Rohstoffkonzerne, die bei einem Lizenzen haben und so weiter, verdienen kann. Und vielleicht noch die Kredite, die man dafür ergattern kann. Wenn das auswärtige Geld die entscheidende Bereicherungsquelle im Lande überhaupt ist, wenn es ansonsten eigentlich so gut wie keine Bereicherungsquelle gibt, dann dreht sich die Beteiligung an diesem auswärtigen Geschäft, dann dreht sich um die Beteiligung an dessen Erträgen. Das gesamte politische Gefolgschaftswesen im Land, dann wird es damit überhaupt gestiftet, dass man zu denen gehört und deswegen treu zu denen steht, die an diesen Erträgen des Rohstoffgeschäfts mit dem Ausland eine Beteiligung haben. Das ist das gesamte politische Gefolgschaftswesen im Land. Das ist dann aber auch der Dreh- und Angelpunkt aller Machtkämpfe im Land. Darum dreht sich die Konkurrenz all derer im Land, die überhaupt so etwas wie Macht für eine solche Machtkonkurrenz aufbieten und ins Feld führen können. Das ist die Politik in diesen Ländern. Gründe für Massenverelendung sind zuverlässig installiert, weil so eine Rohstoffökonomie, die charakteristisch wirklich für die Bewirtschaftung des Landes ist, dafür sorgt, dass so eine elendige Subsistenz der Menschen von den Früchten der Natur und zu mehr bringen es diese Menschen in solchen Landstrichen unter der Herrschaft des Kapitalismus nicht. Produktionsmittel kriegen die nicht. Also sind sie darauf angewiesen, irgendeine Sorte Subsistenz den Früchten der Natur durch Beweidung, durch einfachen Ackerbau und so weiter abzugewinnen. Aber eine solche Subsistenzökonomie geht in einer Rohstoffökonomie in dem Ausmaß immer weniger und immer schlechter, wie es dem Land gelingt, sich als Rohstoffquelle für auswärtige Geschäftsleute zu verhökern. Und wenn man eine so elendige Produziererei wie die Leute, die da haben, und in dieser Lage werden sie gehalten, einfach bloß um ein paar Stücke Land verkleinert, ist es auch schon aus mit den Menschen. Dann sind sie in die Lage gebracht, und das ist mittlerweile die durchgesetzte Lage, auch in den weitesten Teilen Afrikas, dass sie an Lebensmittel eben doch bloß auf den Märkten, in der Geldwirtschaft kommen. Und da stoßen sie auf die nächste Härte. Sie bräuchten Geld, haben aber keine Quelle zum Geld verdienen oder nur ganz erbärmliche. Warum? Auch das ist begründet in der Rohstoffökonomie. Ja, eine solche Bewirtschaftung des Landes braucht diese Leute nicht als Arbeitskräfte. Zahlt ihnen also auch nichts. Weder der Staat zahlt ihnen was, noch die Unternehmen, die es da gibt. Diese Sorte Kapitalismus im Lande braucht die Menschen nicht, aber die bräuchten Geld. Wenn die beiden Wirkkräfte, die das politische und gesellschaftliche Leben in solchen Landstrichen bestimmen, auch noch zusammen auftreten, also Machtkampf derer, die Macht mobilisieren können, um Beteiligung am Rohstoffgeschäft und darbende Massen, ja, dann hat man diese besonders erlesenen Exemplare von Ländern, in denen Terror herrscht. Komme ich zu meinem dritten Punkt. Der schließt sich daran nämlich an.
Kannst du das nochmal machen oder so? Dass es ja so zugeht, wie du gesagt hast, dass das teile ich. Du wolltest aber mehr sagen, du sagst, diese Machtkämpfe, diese brutalen Bürgerkriege, von denen man ja auch ab und zu mal hört. Das ist, das hat seinen Grund darin, weil das ausländische Geld die entscheidende, schrägstrich im Prinzip die einzige Bereicherungsquelle ist. Und ja. Da haben Sie auch gesagt, mustergültig sollte man bei deinen Ausführungen an Afrika denken. Mhm. Jetzt habe ich das schön wiedergegeben, aber doch nicht verstanden.
Was ist da denn unverständlich?
Ja.
Politische Macht, das war meine, ich habe ja beides gesagt, ja. Nicht nur die Machtkämpfe folgen daraus. Vielleicht war das ein bisschen zu kurz. Das, wie dort überhaupt politische Macht funktioniert, das, wie dort Staat funktioniert, das ist ein Gefolgschaftswesen. Das ist ein Gefolgschaftswesen, das darüber sich organisiert und wenn es gut geht, sogar reproduziert, dass sich die politisch Zuständigen, die für die Vergabe von Lizenzen, des Rohstoffabbaus, des Rohstoffanbaus, des Handels damit zuständig sind, dass die sich im Lande die Macht sichern, indem sie ein finanzielles Gefolgschaftswesen aufbauen, indem sie ein Beteiligungswesen betreiben, ein Verteilungswesen der Weltmarkteinnahmen an die, von denen sie meinen, um das Land zuverlässig unter Kontrolle zu behalten, müssen sie die als Gefolgschaft haben. Das nennt die Entwicklungspolitik, wenn sie drüber redet, Nepotismus, Vetternwirtschaft oder auch Korruption. Ich wollte aber nicht das Schimpfwort sagen, sondern ich wollte sagen, was daran die politökonomische Wahrheit ist. Ja, da fällt politische Macht mit Beteiligung und Verteilung dieser Einnahmen zusammen und ernährt sich daraus und reproduziert sich daraus, dieses Verhältnis zu reproduzieren. Das heißt, nach der anderen Seite hin, Konkurrenz von politischen Vögeln, was die dann alles mobilisieren, wollte ich alles gar nicht anschneiden. Aber Konkurrenz geht dann genau darum, dass sich welche um die Beteiligung daran betrogen sehen und mit Macht versuchen, ihrerseits an diese Quellen zu kommen und ihr Gefolgschaftswesen zu versorgen, aufzubauen, zu sichern, um den Machtkampf zu bestehen. Das ist eine etwas andere Sorte von politischer Herrschaft, als dass Repräsentanten der Souveränität eine Klassengesellschaft betreuen und sich aus deren Wachstumserträgen steuerlich finanzieren, auf deren Wachstum hin Schulden machen und damit den Staat betreiben und so weiter.
Ich habe mir da jetzt folgende Gedanken dazwischen geschoben. Die Zahlung, die da, dieses Sponsoring, was nötig ist, das hast du ja ausgeführt, um den Rohstoffachs Export überhaupt zu gewährleisten. Reicht mal negativ gesprochen überhaupt nicht dafür aus und ist auch nicht dafür berechnet, so etwas zu finanzieren wie eine nationale Herrschaft. Sondern die Zahlungen sind in Form und Höhe ja darauf berechnet, eben halt sich diese Reichtumsquellen zugänglich zu machen. Und weil das von vornherein so von außen so gewollt ist, wird auch die Frage aufgemacht, wer kontrolliert die Rohstoffquellen? Welche Clans, das ist denn dein Wort gewesen, haben darauf Zugriff und organisieren den Export und umgekehrt haben Teil an diesem Sorte von Reichtumsfluss.
Gebe ich dir recht, dass wenn die Erträge auch noch begrenzt sind, warum habe ich ja versucht zu erläutern, dann verschärft das natürlich genau dieses Ringen um Beteiligung. Aber ich wollte das andere sagen, das Ringen um Beteiligung hat auch seinen Grund in der besonderen politökonomischen Verfasstheit dieser Länder. Bei denen fällt nämlich politische Macht mit ökonomischem Ertrag unmittelbar zusammen. Umgekehrt. Man braucht diese Erträge, um so etwas wie politische Macht auf seine Seite zu bringen. Das ist in diesen Ländern tatsächlich die Form von Herrschaft. So, jetzt setz da noch dein Argument rein. Und für die, die so Macht ausüben wollen, oder anders ausgedrückt, weil es dasselbe ist, von solcher Macht reich werden wollen, die kommen in dem Ring da um Beteiligung natürlich erst recht in Gegensätze, wenn es für nicht alle nach ihrer Zufriedenheit reicht. Aber ich wollte schon sagen, extra mal nicht mit den Schimpfwörtern Korruption und Nepotismus, weil das ist so schnell drüber weg, was tatsächlich der passende Verfasst, politökonomische Verfasstheit von Herrschaft in solchen Ländern ist. Okay.